Hallo, hallo. Es läuft. Herzlich willkommen. Unsere liebe Freunde und Freundinnen und Leute von nah und fern zu einer neuen Remix-Folge. Heute eine ganz besondere Folge, die uns sehr am Herzen liegt, die wir auch extra aufgespart haben. Das ist uns nämlich gar nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht passiert, dass wir die Folge 29 ausgelassen haben, um jetzt dieses wunderschöne Stück euch zu präsentieren. Wir sind übrigens, ich bin Safira.
Ich bin Jason.
Und ich bin Insan.
Hallo. Genau, wir haben auch einen wunderschönen Hashtag der Woche, passend zu diesem Fundstück von Folge. Fundstück hätten wir auch nehmen können, das ist ja irgendwie auch ein Fundstück.
Findest du?
Nein, war ja Absicht.
War ja.
Genau, ja. Hashtag der Woche ist Wunschkonzert. Diese Folge ist nämlich quasi mit auf Crowdwunsch entstanden, im Sinne von, ihr durftet uns Fragen stellen, ihr durftet Vorschläge machen für diese Folge. Da sind auch einige Fragen gekommen und wir machen jetzt keine ganze Folge zu einer Frage oder zu einem Thema, sondern versuchen einfach so ein paar Fragen, die gestellt wurden, so aus unserer Sicht so ein paar Ideen zu geben. Antworten ist immer so ein großes Wort.
Also wir haben ja wirklich die Frage geschickt bekommen, wie wir uns vorbereiten.
Wirklich?
Ja, haben wir geschickt bekommen. Das ist kein Witz.
Was damit nur gemeint war, das so eher so eine Aufforderung. So, hey, Lady Dudes and Dudes, come on.
Die Frage war noch höflich. Man hätte natürlich auch fragen können, ne? Wisst ihr, was Vorbereitung ist?
Wisst ihr, was ihr da macht? Das kann ich ganz leicht beantworten. Nein, wissen wir nicht, machen es trotzdem. Und einer ist immer vorbereitet.
Wir verraten nicht, wer es ist.
Ja, ich finde, das passt, oder?
Ja, das stimmt. Ja.
Okay. Also ich bin's nie.
Jetzt bist du wohl.
Nur zur Verwirrung.
Nein, also wir dürfen da jetzt auch nicht zu viel interner ausplaudern.
Das stimmt,
weil
auch
wir nicht. Müssen natürlich den Anschein bewahren, dass das alles total spontan ist. Weil dann...
Dann wirken wir schlau.
Genau.
Ha, ob das so funktioniert. Ja, also die Welt soll so rätseln, was sich hinter den Kulissen von Remix so abspielt.
Also ne? Wir haben das auch einfach so mit Geisteseingabe und sowas. Ist ja bei uns auch ganz groß.
Genau, das fällt uns alles vom Himmel.
Ja. Geisteseingabe. Oh, interessanter Begriff.
Kennst du das nicht von früher?
Nee.
Naja. Hä? Hast du gerade nee gesagt?
Nee.
Wie nee?
Ja, ich kenn's nicht.
Du kennst es nicht?
Es ist an mir vorbeigegangen.
Das Kopfschütteln. Das ist, wenn man sitzt und wartet, dass der Geist kommt und dann steht man auf und hält eine anderthalb Stunden gepredigt.
Klingt schon sehr nach den Brüdern.
Ja.
Ja, sowas kann ich ja auch. Wirklich, stell mich irgendwo hin. Gib mir ein Buch.
Vielleicht auch eine Bibel. Wir bereiten uns einfach nicht vor, um dem Geist eine Plattform zu wirken, denn wir wollen ja nicht im Weg stehen für das göttliche Wirken.
Hm? Nein, wir bereiten uns schon vor. Es ist, glaube ich, nur recht unterschiedlich, wie wir das machen. So. Ich finde, wir sind schon... Also,
ist das schon die erste Frage, über die wir jetzt wirklich reden?
Oder ja,
ist
noch ja so natürlich.
Vorklamauk.
Nein, das ist die erste Frage.
Im Ernst?
Das ist wirklich eine Frage gewesen.
Okay. Ah.
Ja. Ich habe vergessen, von wem, aber ich glaube, es war Dagobert. Aber ich bin mir nicht sicher.
Ja.
Ja, und dann, genau. Das Geheimnis ist gelüftet. Also die Vorbereitung heute bestand darin, dass wir meine beiden Kinder ins Bett gebracht haben.
Oh ja.
Das hat eine Stunde gedauert.
Ja.
Und ja.
Dann bereiten wir meistens Getränke vor.
Ja, mit großer Sorgfalt und Liebe.
Ja, genau. Gerne auch gewährte alkoholische Schätzchen.
Genau.
Immer mal wieder.
Ja, aber wer sich fragt, warum... dann trotzdem manchmal noch was halbwegs Sinnvolles dabei rumkommt. Ich finde ja, so ein bisschen ist dieser Podcast so ein bisschen Hauskreisersatz für mich.
Mhm. Aha.
Ja, schon.
Hm.
Ja, war Hauskreis, da hat mich immer gestört, dass das so ein fester Termin ist. Ne, das passt bei mir eben nicht. Und so, wir können uns dann eben treffen, wenn wir Zeit haben. Haben aber trotzdem irgendwie eine Regelmäßigkeit. Und dann, genau... aber was die, genau, die andere Sache war eben, dass, weil sowieso, wenn ich mit euch rumhänge oder mit Adomir und Marie und was weiß ich so, den ganzen Leuten, dann redet man sowieso über so einen Kram.
Weil wir eh so fromm sind.
Nein, weil wir Nerd sind.
Nerd ist okay. Das neue Fromm.
Ja. Ja. Yeah.
Genau.
Also okay. Ich finde, man muss diese Frage ein bisschen offen lassen. Ich glaube, ja.
Okay. So.
Wir verwenden auf jeden Fall viel Schmalz auf die Hashtags der Woche.
Das oh ja. Stimmt. Ja.
Das ist auch mit das, was mir am meisten Spaß macht, muss ich sagen.
Mir macht am meisten Spaß tatsächlich das Zeugnis, was wir schmählich vernachlässigt haben und ihr seid schuld.
Ja, ich war auch Klassenfahrt.
Ja.
War auch interessant, könnte man auch eigentlich lange drüber reden.
Wir müssen gleich noch eins machen.
Können wir gerne machen.
Ich habe meine Sonnenbrille nicht dabei. Was es damit auf sich hat, im nächsten Zeugnis.
Du kannst eine ausleihen. Okay, dann hat der Joel eine Frage gestellt.
Welcher Joel?
Und das, der Joel eben. Also ich sage mal nur die Vornamen. Und zwar ist das die Frage, was haltet ihr von Unterordnung, von biblischer Unterordnung?
Verstehe ich nicht. Habe ich gerade schon gefragt, was ist damit gemeint?
Also ich vermute, dass die Frage mit einer Diskussion auf Facebook zusammenhängt, die da angestoßen worden ist von einem Blogartikel, der sich da nennt Sexismus ist biblisch, aber nicht christlich.
Ah, okay.
Genau, ja. Und da ging es also darum.
Also doch die Richtung.
Genau, die Richtung.
Huh.
Ja, also da ging es dann auch ein bisschen um den Pastor Tim Keller aus dem schönen Städtle New York, der nämlich dazu auch eine bestimmte Meinung hat. Der hat nämlich vor ein paar Wochen da einen Artikel zu veröffentlicht, oder zumindest ist der mir untergekommen. Und das hat mich ein wenig, ich könnte sagen, aufgeregt. Im Grunde trifft es das auch. Und dann habe ich da mal ein bisschen was zu getippt. Genau, daher kommt die Frage.
Aha. Interessant.
Naja, es gibt ja so eine Gattung, gerade im Neuen Testament, für bestimmte Texte, wo es um so Haushaltsordnungen geht. Also man redet da auch von der sogenannten Haustafel.
Ich weiß sogar, wo es steht. 1. Korinther 11, hm? Kann das sein?
Auch, ja.
Bäm!
Ja, es gibt auch andere Stellen.
Kolosser 3. Aber immerhin.
Ja.
Komm schon, ich hab's gewusst.
Du bist doch eine Frau, du musst das wissen.
Ja. Und
das wurde mir zu oft unter die Nase gerieben.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ey. Also
nicht. Mann, du kriegst doch nicht gleich in den falschen Hals. Aber weil wir heute schon bei den Brüdern waren und bei eurem frommen Hintergrund, bevor ihr den Nerdismus übergegangen seid.
Dem was?
Nerdismus.
Ach so, Nerdismus, ja, doch. Ja,
genau.
Großer Anhänger.
Deswegen war ich mental noch ein bisschen bei eurer Vergangenheit und da hat das sicher eine große Rolle gespielt. Das kann ich mir vorstellen. Ja, also wo scheinbar festgeschrieben wird, welche Partei im Haushalt welche Position innehat und sich entsprechend, wie man sich entsprechend zu verhalten hat, je nachdem, welche Position man hat. Und das war in einer patriarchalischen Gesellschaft natürlich so, dass das Haupt des Haushalts dann der Patriarch war. Und entsprechend schlecht kommen dann anscheinend die Frauen weg in dem Haushalt, aber auch andere. Ne? Und es gibt aber verschiedene Ansätze in der Bibelwissenschaft, die dann auch diese Texte mal verglichen haben mit tatsächlichen römischen Haushaltsordnungen zu der Zeit und die dann zu dem Schluss kommen, nee, wenn man das damit mal abgleicht, dann sind da sogar sehr subversive Elemente reingepflanzt in die neutestamentlichen Texte, sodass das dann eher gegen den Strich der Zeit geht und man das wieder deuten kann als subtiles Aufbegehren gegen bestimmte Ordnungen.
Und das musst du mir dann liest sich das ganz anders.
Naja. Ja, schon allein, dass Paulus oder in paulinischen Gemeinden Menschen zusammensitzen und Gemeinde sind, die einen sind Sklaven und die anderen sind von mir aus Sklavenhalter, Männlein, Weiblein, alle sitzen in einer Gemeinde. Und zumindest in der Gemeinde, in Gottesdiensten, in der christlichen Gemeinschaft gibt es eine gewisse Form von Augenhöhe. Ja, Paulus sagt ja dann im Galaterbrief, ne, da ist nicht mehr Frau noch Mann, noch Freier, noch Sklave, noch Grieche, noch Jude, sondern alle sind eins in Christus. Und das heißt also, zumindest für die Gemeinde werden gesellschaftliche Unterschiede ganz, ganz stark schon mal hinterfragt, sage ich mal.
Ja, also ich meine, die Unterschiedlichkeit oder Diversität in den verschiedenen Gemeinden von Paulus oder allgemein in der ersten Christzeit, das ist ja bekannt. So, ne? Auch wenn die sich dann im Haus von reicheren Leuten getroffen haben und da dann wirklich auf verschiedene Schichten und so, diese Pulverfassgeschichten, die ja trotzdem irgendwie funktioniert haben, sind bekannt. Aber wo ist denn jetzt da diese Aufzählung irgendwie?
Naja, also es ist ziemlich, also soweit ich weiß, gibt es zu der Zeit keine Schriftdokumente, in denen zum Beispiel Männer angehalten werden, ihre Frauen liebevoll und gewaltfrei und so weiter zu behandeln. Also quasi Christus nachzueifern in dem Sinne, so steht das dann ja da.
Mhm.
Und das heißt, das ist schon relativ revolutionär im Vergleich. Also denn in solchen Gesellschaftsordnungen war es ganz natürliche Ordnung, dass die Männer verfahren durften mit den Frauen und den anderen im Haushalt, wie sie wollten. Und dass dann aber dann dazu ermahnt wird, haltet euch an das Vorbild Christi. Und das Vorbild Christi ist das von jemandem, der Diener geworden ist von allen und der sogar ans Kreuz gegangen ist und sich also in dem Sinn untergeordnet hat. Also das heißt, Unterordnung ist dann auch ein Prinzip, das dann auch auf die Männer übertragen wird. Das ist schon potenziell gesellschaftsverändernd.
Ich finde einen ganz, ganz wichtigen Punkt, aber auch, dass nach meinem Verständnis, die Urkirche diese Gemeinschaft, wo es eine ganz starke, im Gegensatz zur Umwelt jedenfalls, eine sehr, sehr viel stärkere Gleichheit gegeben hat, gelebt wurde. Und das ist, glaube ich, was anderes als das, was heute in vielen Gemeinden, und ich würde Mosaik da ausdrücklich einschließen, ich glaube, dass wir heute oft damit zufrieden sind, wenn wir sagen, ja, Jesus liebt sowohl die Armen als auch die Reichen, auch die Männer und die Frauen und auch die Homosexuellen und alle anderen. Jesus liebt die alle, aber im Grunde ist es so, dass wir doch sehr, sehr stark unter uns bleiben. Also wir haben vielleicht sozusagen das richtige Bewusstsein. Ich glaube, die Urkirche hatte vor allen Dingen die richtige Praxis. Die haben es entsprechend gelebt. Und das Reflektieren darüber und das theoretische Ausarbeiten, das hat dann lange gedauert, bis das auch richtig war. Aber ich glaube, die haben vor allen Dingen was gelebt. Und ich glaube, dass eben immer dann, wenn man das lebt, wenn man über die, sag ich mal, natürlichen Grenzen von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen oder wie nennen die sich hier, Milieus oder so, wenn man da drüber hinaus kommt und dann eine Gemeinschaft formt, wo unterschiedliche Milieus zusammen sind, dann passiert ja schon ganz viel. Und deswegen, da finde ich, ist die Sprengkraft. Und nach dem, was ich meine, auch aus der Historiker-Ecke über die Urkirche gelesen zu haben, ist das auch das Erfolgsrezept gewesen. Die Menschen im ersten Jahrhundert haben an den Christen bewundernswert gefunden, dass sie eben eine ganz besondere Art von Gemeinschaft gelebt haben. Und das finde ich eben spannend. Ne?
Okay, dann sage ich jetzt mal meine Meinung zu der Unterordnungsgeschichte. Sich unterordnen kann man nur, wenn man oben ist. Und ich finde, dass viele Leute, die nach dieser Unterordnungskiste fragen, immer erwarten, dass die Leute, die unten sind, sich auch noch weiter unterordnen. Und das finde ich halt eben Blödsinn, weil wer eh schon von oben getreten wird, muss sich auch nicht noch da drunter geben. Sondern das Besondere für mich in diesen Versen ist einfach die Idee von, dass ich privilegiert mit den großen Möglichkeiten, wie auch immer, sage, okay, ich schränke mich jetzt ein und ich ordne mich unter. Und es macht überhaupt keinen Sinn zu erwarten, dass sich jemand unterordnet, der sowieso schon eingeschränkt ist und sowieso schon unten ist. Und das finde ich halt eben das Besondere an dieser Kiste, dass nämlich da aufgefordert wird, meiner Meinung nach, halt eben nicht die Leute, die eh schon immer gedrückt werden, noch weiter zu drücken, sondern wie ich das in der ganzen Bibel sehe, zu sagen, ihr da oben, runter da. Hm. So, ne? Und das finde ich, glaube ich, das Besondere. Und deswegen die Leute, die gerne das als Ausrede nehmen oder als Beweis dafür zu nehmen, dass Leute, die sowieso diskriminiert werden, sich noch mehr klein machen müssen oder dass Frauen, die sowieso oft eingeschränkt sind in ihren Rechten, sich noch mehr einschränken müssen, die muss ich leider sagen, macht keinen Sinn. Sondern ich sehe da genau was anderes drin. Man kann nur sich unterordnen, wenn man oben ist. Und ich sehe halt eben auch, dass Gott immer auf der Seite von denen ist, die halt eben unterdrückt werden und eher eine Aufforderung an die schickt, die halt eben gerne auch eine Tendenz haben, ihre Privilegien auf Kosten anderer auszuleben.
Ja, ich meine
auch, und ich denke, deswegen ist es auch eine Ansage für uns alle, weil wir, gerade wir, überall unsere Privilegien haben und uns da auf der Ebene dann einfach mehr umgucken müssen.
Ich meine eben auch, dass das Entscheidende ist, was man für ein Bild von Gott hat. Weil daraus leitet sich dann, glaube ich, ganz viel ab, wie man dann auch das menschliche Zusammensein denkt. Und in der Bibel kommt oft dieses Bild vor, dass Gott der König ist. Es wird von Reich Gottes geredet, Gott als Herrscher. Viele Christinnen und Christen reden Gott auch als Herr an. Und da wird häufig, meine ich, so ein hierarchisches Weltbild mit verbunden. Ja, das ist eben, dass Gott eben derjenige ist, der oben ist, was auch immer oben dann meint, und dass die Schöpfung untergeordnet ist. Und je nachdem, wie man das versteht, da können ganz unterschiedliche Sachen mit verbunden sein. Also vor ein paar Wochen haben wir ja zum Beispiel über Anselm von Canterbury geredet, der eben auch dieses Bild hatte, und wo es dann dabei ging, dass Gott mehr Wert hat als die Schöpfung und deswegen auch eine Sünde gegen Gott schwerer wiegt und dann eine ewige Strafe zur Konsequenz hat. Ja, und da gibt es eben ganz viele Dinge, die man dann denken kann. Ja, also was bedeutet es dann nämlich zum Beispiel, dass Gott Gehorsam einklagt? Ja, das bedeutet eben, der Mensch ist unmündig und Gott ist dann der Strippenzieher, dem man sich zu beugen hat. Und Christsein wäre dann eben ein Brechen des eigenen Willens und das Zulassen, dass eben der in der Hierarchie über uns stehende Gott eben seinen Willen in unserem Leben durchsetzen kann. So zur Not sogar gegen unsere Interessen, weil es dann letztendlich nur um Gottes Herrlichkeit geht. So ein Bild kann es geben. Und wenn das Unterordnung ist, finde ich das eben schwierig, weil nämlich dann so à la Stromberg, die Scheiße fliegt nach unten, ja, dann ist man nämlich ganz schnell dann dabei, wenn Gott auch so ist, dann ist die Menschheit vielleicht auch so aufgebaut. Ja, dann gibt es eben auch Unterschiede zwischen den Menschen. Da gibt es wichtige Menschen und Menschen, die mehr zu sagen haben und welche, die unten sind. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass in Jesus wir einen ganz anderen Gott kennenlernen. Eben nicht dieses, also wenn in der Bibel von König die Rede ist, dann glaube ich, ist es immer ein subversiver Begriff. Die Art und Weise, wie die Bibel den Begriff König füllt, und Herr, wie das gefüllt wird, das ist was völlig anderes wie das, wie in der Menschheit dieser Begriff gefüllt wurde.
Häufig.
Ja.
Nicht immer.
Ja.
Auch in der Bibel nicht immer. Aber ja, das ist dann wahrscheinlich auch zu übertragen auf diesen Haushaltsbegriff, auf dieses Haushaltsverständnis der antiken Welt, diesen Oikos. Dann wäre das übertragen auf die göttliche Ordnung oder im Zusammenhang Gott-Welt, dass Gott dann quasi der Hausherr ist über den Oikos, wenn man das so denkt. Und nach diesem Verständnis, oder wenn man dieses Verständnis hat, dann gilt es, das aus der Offenbarung Christi heraus zu unterwandern und eben zu sagen, okay, wenn du dieses Bild hast, wenn das deine Auffassung ist, wie das Ganze strukturiert ist, dann lass dir gesagt sein, durch das, was in Christus geschehen ist, erfahren wir, okay, dann ist Gott eben derjenige, der ganz unten in den Haushalt geht. Und der den Oikos dann von unten aufrollt. Ne? Und ich glaube, eine Saat dieser Ideen, die findet man auch in der Bibel immer wieder verstreut. Aber es erfordert einige Sorgfalt, die so zusammenzusuchen. Ne? Und deswegen gibt es, glaube ich, viele Stellen, die, wenn man sie erstmal hört oder liest, zu Recht erstmal sauer aufstoßen. Hm. Gerade wenn es um so Hierarchie geht und so weiter. Wenn man das einfach nur isoliert betrachtet und nicht im größeren Kontext, dann kann das zu ganz empfindlichen Reaktionen führen. Und ich würde sagen, das ist auch gerechtfertigt. Wenn man so die Unterdrückungsgeschichte sich ansieht von vielen Menschen in dieser Welt, vor allem Frauen, würde ich sagen, da wir beim Thema jetzt gewesen sind. Also,
Und es wird ja sehr viel instrumentalisiert und auch ausgenutzt. Ne? Aber wie gesagt, ich finde halt eben lustig, also ne, lustig ist ja dieses, dass man dann die Erwartung hat, dass Frauen wirklich auch eine gewisse Macht haben, die eingeschränkt werden. Das finde ich irgendwie verrückt. Also im Sinne von ne, einerseits zu sagen, dass Frauen sind das schwächere Gefäß und Frauen ne, müssen irgendwie vom Mann unterstützt und der Mann ist derjenige, der die ganze Verantwortung hat. Und andererseits muss sich aber die Frau wirklich unterordnen. Und wenn sie wirklich das schwächere Gefäß wäre, würde diese Aufforderung irgendwie auch unnütz sein. So ein bisschen.
Ja, aber jedenfalls, wenn ich das zusammenfassen würde, ich glaube, wenn Unterordnung etwas meint, im Sinne von Hierarchie, im Sinne von, da ist jemand, der drückt seinen Willen durch, auf Kosten von anderen, dann würde ich sagen, nein. Wenn es aber eine Art ist, Liebe auszudrücken, also sprich, eine Liebe, die, also ich glaube, im Christushymnus wird ja von Kenosis gesprochen.
Ja.
Ne, der Brad Jerzak hat das mal schön ausgedrückt, der hat gesagt, Kenosis kann man übersetzen oder übertragen als wie sozusagen ein sich ausgießender Brunnen, der nie leer wird. Das hat Jesus, glaube ich, auch mal gesagt. Ne? Wer ihm nachfolgt, der wird sein wie eine nie versiegende Quelle ewigen Lebens oder sowas. Oder Wasser ewigen Lebens. Und das, finde ich, ist ein gutes Verständnis von Unterordnung. Ein sich investieren in die Welt, ein sich hineingeben und dann merken, ja, dass man vielleicht auch nicht leer wird, weiß ich nicht.
Ja.
Das ist nochmal ein anderes Thema für sich, aber.
Ja, auf jeden Fall. Denn es besteht auch die Gefahr, dass man dann irgendwie Co-Abhängigkeit fördert oder dass Kenosis dann Frauen an den Kopf geknallt wird, hier im Sinne von hier, mach mal. Mhm. Werd mal leer. Ne, also das kann auch ganz schnell wieder kippen. Also ich würde auf jeden Fall plädieren für eine große Vorsicht und eine Umsicht mit diesen Worten. Also die, nicht so Worthülsen um sich zu schmeißen, weil man damit ziemlich viel Schaden anrichten kann. Mhm. Die Hülsen können auch zugeschossen werden.
Ja,
okay. Ich gehe zur nächsten Frage, ja?
Okay, ich will vorlesen.
Warte, ich habe erstmal eine andere. Und zwar würde ich nehmen eine Frage von einem benachbarten Podcast sozusagen, nämlich von den, der Podcast heißt Offenbart.
Mhm, ja.
Die Bärtigen.
Hallo.
Genau. Und das ist nämlich der Lukas und der hat folgende Frage gestellt. Und zwar, ist alles nur Rede über Gott oder traut ihr Gott auch eine gewisse Offenbarung zu? Sind die Vorstellungen einfach austauschbar oder gibt es da sowas wie Faktizität? Das war, glaube ich, im Zusammenhang mit der Folge Tatortreiniger. Mhm. Und das Argument, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt über das Kreuz dann reden, aber das Argument, so wie ich es verstanden habe, ist sinngemäß das, wenn ihr ein anderes Verständnis vom Kreuz habt, so progressives Verständnis oder so, dann widerspricht das möglicherweise verschiedenen Bibelstellen. Und ihr dreht euch das vielleicht so hin, wie ihr das möchtet. Und dann ist eben die Frage, ja, aber gibt es denn jetzt bestimmte Dinge, die einfach faktisch feststehen? Gibt es etwas, was Gott von sich eben preisgibt? Und das muss man einfach so akzeptieren und kann sich das dann eben nicht mehr zurechtbiegen. So. Und ich glaube, dass, also dieser Vorwurf, den haben wir ja schon öfter gehört, auch im Zusammenhang mit Homosexualität oder wie auch immer. Deswegen, vielleicht können wir da allgemein drüber reden.
Ja, da haben wir auch schon einiges drüber gesagt, ne? Also ich meine, man kann diese Frage relativ philosophisch angehen, mhm, so, ne? Also wenn, also ich glaube, über eine Folge mit der Bibel hatten wir das, ne? Wenn die einzige Offenbarung, die wir haben, die Bibel ist und die von Gott ist, dann hat man da so einen Kreislauf von fehlenden äußeren Einflüssen oder sowas. Okay, das war verwirrend, streichen wir das. Auf jeden Fall kann man das aus verschiedenen Perspektiven angehen und das ist halt ein bisschen kompliziert, aber Tatsache ist, dass wir nur das haben, was wir haben. Und meine persönliche Meinung ist, zum ersten Teil Offenbarung traue ich Gott absolut zu. Ich glaube auch, dass es konstant immer noch Offenbarung Gottes gibt und dass die Geschichte weitergeht und dass da noch mehr passiert. Faktizität ist da wiederum eine schwierige Sache. Da dürft ihr was zu sagen.
Ja, wobei, also mal zu dieser Offenbarungsgeschichte. Ich glaube, dass das aber auch nicht so einfach ist. Es gab mal an der Uni Dortmund, als ich da studiert habe, eine Umfrage. Die SMD hat da alle möglichen Studentinnen und Studenten gefragt. Und zwar unter anderem die Frage, was müsste Gott tun, damit du an ihn glaubst? Und ganz viele haben dann die Antwort gegeben, die kam bestimmt 10 Mal, ja, Gott müsste mir die Hand schütteln und sich vorstellen, so ungefähr. Gott müsste kommen und mir die Hand schütteln. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja, das klingt plausibel. Im zweiten Moment habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht so ganz durchdacht. Warum? Ja? Ja, überleg mal, stell dir mal vor, jemand steht vor dir und sagt, ja, guten Tag, ich bin Gott. So, was ist, also das ist ja unlogisch. So, und wenn, jetzt sagt man ja, okay, Gott ist ja nicht einfach ein Mensch, sondern das muss ja irgendwie pompöser sein mit Licht und was weiß ich. So, und wenn dir jetzt so eine Erfahrung passiert, dann hast du jetzt ja immer noch die Wahl, ob du jetzt sagst, ah, okay, das ist jetzt Gott, super, dann glaube ich an ihn. Oder du sagst, okay, irgendwas mit meinem Gehirn stimmt nicht. Und zwar seriously. Ja, also sprich, was ich sagen will ist, Offenbarung gibt es nicht losgelöst von Interpretation. Ich muss immer das, was passiert, was ich wahrnehme, muss ich interpretieren. Und um diese Interpretation kommt man eben nicht rum. Und ich würde eben zurückfragen, Faktizität und Offenbarung. Geht es jetzt darum, dass wir sozusagen eine Wahrheit haben, die uns auf einmal zugänglich wird, ohne dass wir sie interpretieren müssen? Und da würde ich sagen, schwierig, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Ja, schwierig.
Wobei, das hatten wir auch schon mal, kann man konkrete Aussagen über Gott machen? Und gibt es ein verbindendes Element, wo man sagen muss, das ist halt eben göttlich und daran lässt sich nicht rütteln zum Beispiel?
Ich würde sagen, ich würde den Begriff der Verantwortung stark machen. Ich kann keine letztgültigen Aussagen als Mensch treffen. Ja, irgendein Kirchenkonzil hat mal diesen Satz sinngemäß formuliert: Alles, was wir über Gott sagen, ist mehr falsch als richtig. Kann ich mich anschließen? Stimmt. So, und deswegen.
Und diese Liebesache finde ich aber doch ganz
gut. Ja, klar, aber dann ja, natürlich. So, dann kann ich sagen: Ja, okay, das Wichtigste, was ich über Gott sagen kann, ist Liebe. Ja, und dann muss ich aber immer noch erklären, was ist denn damit gemeint? Und wenn ich dann 3 Ebenen tiefer grabe und mir tiefer Gedanken mache, dann komme ich wieder an Punkte, wo es dann eben doch nicht mehr so ganz sicher ist. Ja, und da würde ich eben sagen, ja, aber als Mensch bin ich eben in der Lage, Verantwortung zu übernehmen und dann einfach zu sagen, okay, das ist jetzt ein Standpunkt, den möchte ich vertreten, den verantworte ich, da stehe ich zu, mit dem Bewusstsein, dass es falsch sein kann. Und vielleicht ist es so, dass ich in Zukunft andere Erfahrungen mache, andere Erkenntnisse habe und dass sich mein Bild ändert. Und deswegen würde ich sagen, Theologie ist nie ein Punkt, Theologie ist immer ein Komma.
Offenbarung scheint unseren Freunden vom Offenbart-Podcast ja wichtig zu sein, sonst würden sie ihn nicht so nennen.
Ja, ich glaube, das haben die nur wegen dem Bart gemacht. Was
so cool ist. Ich traue denen mehr zu als nur das. Ja?
Hey, kommt ihr mal vorbei und diskutiert mit uns darüber? Das fände ich cool.
Das ist schon mal ein cooler Vorschlag, da schließe ich mich an. Mich würde interessieren, wie ihr tatsächlich, es wäre schön, wenn ich jetzt mit euch reden könnte,
ja,
wie ihr den Zusammenhang zwischen Offenbarung und Faktizität versteht. Das ist das, wo ich mich ein bisschen dran aufhänge. Wenn es Offenbarung, göttliche Offenbarung gibt, weist die letztendlich hin auf was Faktisches. Und ich finde, Offenbarung, das tut ihr bestimmt nicht. Ne? Deswegen, wie gesagt, blöd, dass ihr nicht da seid, um mit uns zu sprechen. Aber Offenbarung ist ganz bestimmt im Kern deutlich mehr als was Faktisches oder zielt auf mehr ab als etwas Faktisches. Ich glaube, es geht um Wahrheit, und Wahrheit hat vielleicht, ja, hat sicher was mit Fakten zu tun. Das kann man, denke ich, nicht abstreiten. Aber es geht bei den entscheidenden Wahrheiten des Lebens, glaube ich, auch immer mehr um mehr als nur das. Also die Wahrheit einer Liebesbeziehung, ist das im Kern faktisch? Ist das das Wesentliche daran? Also, und deswegen, mich würde interessieren, warum ihr diese beiden Begriffe in diesen Fragen, die direkt aufeinander folgen, so eng verzahnt habt. Das wäre meine Rückfrage. Ja. Ich finde halt, ich verstehe Gott so, dass Gott sich ständig offenbart, dass Offenbarung also so etwas ja fast schon Normales hat, weil es überall passiert und in jedem Augenblick. Und ich würde sagen, dass das, was offenbart ist, vor allem Beziehung ist und Verbindung. Und dass das, also das ist mein Glaubenskern. Ich glaube, da würde ich sagen, das wurde mir offenbart, als jemand, der sich irgendwie als Christ versteht, dass das Wesentlichste und das Wahrste, das, was auch diese Welt zusammenhält, Verbindung ist. Das ist für mich das Entscheidende. Und inwieweit ist das faktisch? Ja, kann man auch wissenschaftlich drangehen, ne? Klar. Man kann jetzt alles Mögliche auch wissenschaftlich darüber sagen und empirisches Zeug anführen, was das sicher auch belegen würde.
Ich fand das spannend, John Cobb, Prozesstheologie muss man immer reinbringen, der hat dazu was gesagt, und zwar hat er gesagt, dass Sprache und damit also auch so abstraktes, theoretisches Denken eine Sache ist, die nachgeschaltet ist. Ja, es gibt ja in der Philosophie diese Idee, dass nur das Wirklichkeit ist, was wir auch benennen können. John Cobb sagt, nee, das stimmt nicht. Es gibt eine Erfahrungsebene, die ohne Sprache auskommt. Und das merke ich jetzt auch bei meiner kleinen Tochter. Die kann noch nicht sprechen. Die hat keine theoretischen Konzepte. Aber es gibt eine gewisse Wahrheit auf einer anderen Ebene, auf einer Beziehungsebene. Und die gibt es auch, wenn man keine Sprache, keine Theorie hat. Das ist, nach John Cobb, ist das eine Ebene, die tiefer und die vorangeschaltet ist. So, und deswegen glaube ich, dass es eben auch Beziehungen zu Gott gibt, wenn sie nicht mit den richtigen Vokabeln, mit den richtigen theoretischen Konzepten in Worte gefasst ist. So, und da würde ich auch Offenbarung in der Hinsicht sehen. Ich glaube, dass Gott mit uns auf einer Ebene kommunizieren kann, mit der Schöpfung im Gespräch sein kann, sich offenbaren kann, die auch dann möglich ist, wenn wir eben theologisch falsch liegen.
Ja.
Top.
Gott ist die beste kontextuelle Theologin.
Bleib bärtig, sage ich nur. So, ich mache direkt weiter mit einer anderen Frage von der Katja. Das finde ich ist eine unglaublich spannende Frage. Passt auf. Sie sagt, das ist vermutlich mein persönliches Ding, aber mich interessiert die Frage, wie man Glauben, Jesus Christus Spiritualität, Kindern und Jugendlichen vermitteln kann, ohne dabei einerseits übergriffig die eigenen Vorstellungen durchzusetzen oder auf der anderen Seite skeptische Freidenker auf der Suche direkt auszuschließen und auf lange Sicht zu vergraulen. Ah ja, ich liebe diese Frage.
Ich liebe die Frage auch.
Ich muss jetzt erstmal sagen, warum ihr völlig kompetent seid, diese Frage zu beantworten. Also du, Safira, du hast jahrelang hier die Jugend bei Mosaik geleitet und Insan ist momentan im Kinderdienst aktiv. Mhm. Also, sagt man das Kinderdienst? Kindermosaik sagen wir.
Kindermosaik
sagen genau.
Ja, und ich habe ganz schön coole Kids großgezogen.
Das stimmt.
Würde ich sagen.
Das ist wahr.
Ja, die waren ja zum Teil auch schon beim Podcast dabei.
Die waren auch zum Teil schon weiter als die Church an sich.
Das stimmt.
Die Kids, die haben schon immer ordentlich sich was reinziehen müssen.
Ja, die Kids haben das mit der Homosexualität schon verstanden, bevor die Church soweit war.
Ja, mit manchen Dingen, anderen Dingen auch. Die waren, das war lustig.
Ja,
also ich bin nicht so mit Kindern drin, aber ich bin ja eher so mit den Jugendlichen drin. Also ich kann nur sagen, was ich gemacht habe und was ich fand, was, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Und so die Jugendlichen sind ja jetzt ein bisschen größer und, glaube ich, auch ganz gut fanden. Also einmal habe ich sehr wenig, ich habe eigentlich so gut wie keine Antworten gegeben. Ich habe sehr viele verschiedene Sichtweisen, glaube ich, präsentiert und versucht, die Jungs und das Mädel halt eben zum eigenen Denken zu bewegen und zum eigenen Hinterfragen. Also genau, das war sehr viel halt eben mit eigenem Denken, mit eigenen Diskussionen. Ich meine, sie haben oft geahnt, was meine Meinung ist, aber ich habe halt eben versucht, sie immer recht viel entscheiden zu lassen und immer recht viel verschiedene Perspektiven auch zu zeigen und damit auch vieles so zu übernehmen, was man auch, also was wir hier im Podcast auch machen, ne? Viele Hintergründe, viel halt so ein Basiszeug über, wer ist Gott, wie können wir über Gott denken, welche Brille können wir aufsetzen, wenn wir die Bibel lesen, also ganz viel auch so Handwerkzeug, dass sie, einfach gelernt haben, die Welt durch Augen zu sehen, die halt eben sehr offen sind, sehr inklusiv sind, die bereit sind, auch Fragen offen zu lassen und nicht immer die fertige Antwort zu haben, bereit sind, in der Entwicklung mit einzugehen und sich auch trauen, Dinge, die sie schon immer kannten, einfach nochmal zu hinterfragen. Ich glaube, dass gerade Jugendliche diese Authentizität auch von einem selber brauchen, dieses ich weiß nicht alles, dieses ich bin selber noch im Prozess, ich habe das und das für mich jetzt erkannt, aber das geht irgendwie noch weiter. Ich glaube, das können Jugendliche unglaublich doll wertschätzen. Und wenn sie dann selber das Gefühl haben, auch als mündig wahrgenommen zu werden und selber mitreden zu dürfen und selber sich ihre eigene Meinung bilden dürfen, die auch absolut toleriert ist, wo das total okay ist. Also wir haben zum Beispiel, ganz banales Beispiel, wir haben über Schöpfung geredet und haben dann halt eben darüber geredet, dass es völlig in Ordnung ist zu glauben, dass die 6 Tage halt eben 6 24-Stunden-Tage sind oder 7 von mir aus, ne? Also, oder dass es halt eben da Entwicklung einfach auch gegeben hat, die über Jahrmillionen war. Also es ist halt eben okay, es verschiedene Dinge zu glauben, dass man da aber in einem Prozess sein darf. Und das haben, finde ich, hat ganz gut funktioniert. Und je mehr man Jugendlichen das Gefühl gibt, ihr seid schlau und dürft euch eure eigene Meinung bilden, desto mehr ist das Interesse auch da, das zu tun. Und das prellt halt eben nicht ab, sondern das macht irgendwie hungrig.
Ich muss sagen, wenn ich im Rahmen von Kindermosaik oder auch außerhalb mit Kindern zu tun habe und es um solche Dinge geht, um solche auch Glaubensthemen, fühle ich mich oft sehr dilettantisch und inkompetent. Und ich glaube, das ist aber auch schon mal eine wertvolle Lehre. Denn ich denke, also das ist tatsächlich eine große Herausforderung, gerade wenn man vielleicht aus einer Denkrichtung kommt, inzwischen, die eher, wo man sich eher als progressiv einschätzt. Ne? Man kennt es aus der eigenen Vergangenheit vermutlich eher so, dass da das Glaubensgerüst ziemlich klar, sehr klar war. Ne? Und inzwischen gehört es halt natürlich zum Glauben dazu, viele Dinge zu hinterfragen und eben nicht mehr so, noch nicht mal so Metaphern wie Fundament und sowas besonders attraktiv zu finden. Und trotzdem gibt es natürlich das Bedürfnis von Kindern nach Orientierung, nach Struktur und so weiter. Ne? Und das zu bieten und gleichzeitig so, wie hat es die Fragestellerin formuliert, nicht übergriffig die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Ne? Also ich weiß jetzt, was gut ist, weil ich so tolle progressive Vorstellungen habe und deswegen lenke ich jetzt die Kinder ganz gezielt dahin, damit sie das auch glauben, was ich glaube. Das ist ja auch die Versuchung. Ne?
Ja gut, aber da kommen wir nicht raus. Ne, also das ist halt eben das Ding, das hast du immer. Du bringst dich ja selber auch immer mit.
Ja, also ja, klar, natürlich. Bis zu einem gewissen Grad kann man die eigene Person, natürlich kann man die eigene Person nie draußen lassen. Aber ich glaube, was wir oft unterschätzen, ist die Kraft von Geschichten. Und gerade auch biblische Geschichten, da musst du oft nicht irgendwie so großartig drüber philosophieren und theologisieren, sondern du kannst einfach die Geschichten wirken lassen. Und ganz oft ist es dann auch so, dass die Kinder von selbst auf Dinge kommen, die entscheidend sind. Und ne, also man hat oft das Bedürfnis, sehr viel zu steuern, aber in vielen Situationen ist es gar nicht notwendig. Ich glaube, klar muss man sich Gedanken darüber machen, auch was für Geschichten und wie man an diese Geschichten rangeht und vor allem, welche Atmosphäre man schafft, in der diese Geschichten dann thematisiert und erzählt werden. Ne? Das ist auch ganz entscheidend. Aber genau, die Kraft von Narrativen an sich ist, glaube ich, etwas, worauf man vertrauen kann.
Ja, also da bin ich total bei dir. Ich denke nur, dass man sich auch damit auseinandersetzen muss, was man A, selber über Geschichten hört und B, was andere hören. Also wenn ich an Noah denke, der zum Beispiel unglaubliches Interesse an Syrien und dem Krieg hat und den das irgendwie total mitnimmt. Mhm. Und dann nimmst du irgendwie also eine...
Noah ist mein kleiner 5-jähriger Sohn.
Mein Lieblingsneffe. Mhm. Und ich bin die Lieblingstante. Ist das nicht schön? Wer auch sonst. Naja, auf jeden Fall... Und wenn man dann irgendwie eine Geschichte nimmt und gerade im Alten Testament gibt es einfach unglaublich viel Krieg, sowas wie David und Goliath, dann kann
das... Übrigens, in dieser Sekunde hat der Michael eine Frage auf Facebook über die Geschichten im Alten Testament geschrieben. Tag, Michael.
Ja, hi, das ist ja sweet. Nee. Auf jeden Fall muss man dann einfach auch offen sein dafür, dass ganz andere Sachen rauskommen, als man selber im Kopf hat. Mhm. Und vielleicht auch mal sagen, dass manche Dinge, die einfach auch schlimm sind.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Bibel nicht unbedingt jugendfrei ist und auch nicht kindergerecht ist.
Ich würde nicht jede Geschichte nehmen.
Und ich glaube definitiv sogar, dass wir uns da...
ja, also ich kenne mich da nicht genug. Was für eine schlimme Geschichte das ist.
Ja, also ich sag mal, ich kann ja nur von meiner eigenen Erfahrung momentan reden. Und ich glaube, in der Kindheit und vielleicht sogar in der Jugend habe ich die falschen biblischen Geschichten gehört. Ich glaube, ja, da hätte man ganz andere Schwerpunkte setzen müssen. Und ich
hoffe, weil es halt eben ganz viel um Hierarchie und Macht und Gott setzt sich durch. Gewalt
und Glauben. Und Angst, ne? Also genau. Glaube ist ganz, ganz viel mit Angst besetzt gewesen. Ne? Gerade im Alten Testament, da sind ja einfach sehr, sehr viele angstmachende Geschichten.
Ja.
Und das ist eben schwierig.
Ja. Aber das Ding ist halt eben, man will ja, also ne, dann hast du halt wieder dieses, dass man viel selektiert, ne? Also das Ding ist, sei einfach frei damit, dass du nicht da rauskommst, dass du irgendeine Brille den Kindern mitgibst. Und meine Empfehlung ist, nimm eine Brille, die liebevoll ist, die inklusiv ist und die so viel Weite schafft wie irgend möglich, weil ganz rauskommst du einfach nicht.
Ja, also ich habe da auch, ich sag mal jetzt gerade auch als Lehrer, habe ich da natürlich mir immer mal wieder Gedanken gemacht. Und muss sagen, dass ich für mich ganz gut damit fahre, eben zu sagen, ich versuche den Kindern natürlich verschiedene Perspektiven vorzustellen, wobei ich mir auch schon bewusst bin, dass in der Art und Weise, wie ich bestimmte Perspektiven vorstelle, ich auch schon eine Färbung mit reinbringe. Aber ich sage dann auch ganz offen, was ist meine Meinung? Und ich glaube, dass Kinder und gerade Jugendliche auch in der Lage sind, dann irgendwann zu sehen, okay, das ist seine Meinung.
Ja.
Und irgendwann fange ich dann auch an, mir eine eigene Meinung zu bilden. Und das ist dann, glaube ich, okay. Deswegen, also vor diesem Übergriffigen habe ich nicht so wahnsinnig viel Angst. Weil ich glaube, übergriffig wird es immer dann, wenn man mit Druck und mit Angst arbeitet. Du musst dich jetzt aber bekehren, weil wenn du dich jetzt nicht bekehrst, dann sowieso. Oder dann kann es nämlich sein, du fährst ja heute auch nach Hause und nicht, dass du vom Bus überfahren bist.
Kleines Auge, süß.
So. Das ist also mit Druck und mit dieser Art, das würde ich eben dann rausdenken. So,
aber ich finde das auch nicht übergriffig, wenn man authentisch ist und seine eigene Meinung halt eben auch sagt oder halt eben auch das, was man selber so erkannt hat, weitergibt. Das ist eigentlich nicht übergriffig.
Ich finde aber eine andere Sache. Das ist in dem
Moment, wo ich anderen dazu zwinge.
Ich finde eine andere Sache viel, viel schwieriger. Und deswegen, eigentlich hätte ich es gerne gehabt, dass Adomir heute da wäre. Der hat sich aber kurzfristig entschuldigt. Der lässt euch grüßen. Aber der hat einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Und zwar ist sein Ansatz, dass er sagt, es kommt darauf an, in was für eine Art Christsein man seine Kinder einlädt. Und er selber hat ja zum Beispiel seine Kinder mit auf die Hilfskonvois genommen. Und hat gesagt, das ist für ihn, für seine Spiritualität wichtig, ist aber vor allen Dingen auch wichtig, um zu gucken, in was für eine Art Christsein lade ich meine Kinder ein. Und das finde ich eben sehr, sehr beeindruckend und nachdenkenswert. Und das ist für mich eben auch so eine Frage, wo ich eben überlege, ja, natürlich, ich kann über progressive Theologie nachdenken und kann über solche Fragen mit meinen Kindern reden irgendwann und vielleicht interessiert die das, vielleicht auch nicht. Ich kann die mit in den Gottesdienst schleppen, finden sie vielleicht toll oder auch nicht. Momentan finden sie es, glaube ich, ganz gut. Aber der Spannende ist doch eigentlich, in was für eine Art Lebensstil werden sie eingeladen? Ist dieses Leben, ist das attraktiv, ist das aber auch gesund? Und ist das eben etwas, was wo die Kinder was mit anfangen können? Das finde ich eben die spannende Sache.
Ich habe ja auch bei in der Kreuzestheologie-Folge auch René Girard erwähnt und dieses Konzept des mimetischen Begehrens, ne? Dass man durch Imitation dessen, was andere wollen, lernt, selbst etwas zu wollen. Und ich glaube, das ist ein sehr ausschlaggebender Teil auch an Erziehung oder an pädagogischer oder didaktischer Arbeit, dass Kinder und Jugendliche, ob bewusst oder unbewusst, wahrnehmen, was du wirklich willst. Und dass sie sich davon auch beeinflussen lassen unter Umständen. Ne? Also, und wenn du gute Sachen willst für die Welt, für deine Umgebung, für dich selbst, wenn du Gerechtigkeit willst, wenn du mehr Güte, mehr Schönheit, mehr Liebe willst und so weiter. Wenn das die Dinge sind, die du willst, wenn das dein Leben prägt, dieses Wollen, wenn das deinem Leben die entscheidenden Richtungen gibt, dann ist das, glaube ich, etwas, was sich positiv auswirkt, auch auf Kinder. Und das ist wahrscheinlich entscheidender als viele Worte, die du sagst. Deswegen, ja, ich denke auch, das ist ein ganzheitliches Ding, wo Handeln und Reden nach Möglichkeit Hand in Hand gehen sollten. Aber im Zweifelsfall ist sicher das, was du tust, noch ausschlaggebender.
Ich glaube übrigens, dass heute eine Worthaus-Konferenz anfängt zu dem Thema Kindererziehung. Tja.
Stimmt, Dominik ist da.
Genau, bin mal gespannt, was die erzählt. Cool. Vielleicht ist das alles völliger Bullshit, was wir hier erzählen.
Never.
Und demnächst haben wir dann die Erleuchtung.
Meine Kids sind toll geworden.
Das stimmt.
Okay.
Sag schon immer so. Meine Kids. Naja.
Ja, ja. Sollen wir noch eine?
Das sind ja irgendwie auch meine Kids. Also, ja, weiter geht's.
Ich find doch wirklich die hier unten ganz spannend.
Willst du jetzt doch nicht mehr alle machen, oder was?
Ach so, ja, okay, wir können auch sonst noch eine vom Joel nehmen. Die finde ich auch gut.
Ja, okay. Die finde ich auch gut.
Okay, dann der Joel nochmal. Der hat ganz viele Fragen gestellt, die sind alle ziemlich gut. Aber wir nehmen auf jeden Fall noch die hier. Und zwar steht da, worin seht ihr die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts für Christinnen und Christen? Tja.
Geht der Insan einfach weg.
Vergessen zu sitzen. Ja.
Also.
Ich habe eine Meinung.
Ich auch. Ich sag Revolution. Was sagst du?
Ich sage Pluralismus.
Und was sagst du?
Narrativ.
Fertig.
Okay. Revolution. Ja, dann sag mal an.
Dann sag mal.
Muss ich dazu jetzt was sagen?
Ja.
Ist das nicht eindeutig? Nein, Revolution ist eigentlich das falsche Wort. Ich glaube, herausfordernd für... Also es ist auch so ein bisschen schwierig, das allgemein zu sagen. Ich rede jetzt mal von Christinnen und Christen aus der westlichen Welt, so für meine direkte Umgebung. Ich glaube, für uns ist das total schwierig, auf welcher Seite wir stehen. Und für uns ist es eine absolute Herausforderung, für christliche Werte wie Freiheit, Gleichheit und Liebe einzustehen und gegen Ausnutzen, gegen Ausgrenzen, gegen Diskriminierung, genau, da aufzustehen. Und für mich persönlich ist die Herausforderung nicht zu wissen, was das Richtige ist, sondern zu wissen, das Richtige zu tun. Wie kann man sich politisch engagieren? Wie kann ich mich selber einschränken? Wie habe ich die Möglichkeit, für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt zu sorgen? Und so weiter und so fort. Und ich weiß, ich verstecke mich immer so ein bisschen hinter IJM, aber ich kann euch sagen, IJM zum Beispiel ist eine tolle Organisation, die da wirklich gute Arbeit macht. Und ich bin zumindest ein bisschen stolz auf mich, da Aktivistin zu sein und ein bisschen zu investieren und gerne immer wieder Schleichwerbung zu machen. Aber für mich ist das die größte Herausforderung zu finden, wie kann ich aktiv für die Werte, die ich theoretisch weiß, aktiv auch einstehen.
Ich würde mal zurückfahren. Würdest du dich mit der Aussage anfreunden können, die Christen müssen es einfach besser machen als die Grünen?
Weil dann kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
Nee?
Ich finde, die Christen müssen halt eben auch machen. So, ne? Also, wenn es um die größte Herausforderung ist, für mich ist die größte Herausforderung zu finden, wo kann ich wirklich praktisch Dinge machen? Wo kann ich wirklich eine Stimme sein? Wo kann ich eine Hand sein? Wo kann ich ein Fuß sein? Wo kann ich wirklich ein aktives Rädchen sein, um Dinge wirklich zu verändern? Das ist für mich die größte Herausforderung. Also wir können tausendmal darüber reden, dass Krieg scheiße ist und dass da was gemacht werden müssen und dass man Flüchtlingen helfen muss, aber dass man auch Krieg abschaffen muss und so. Und dann denke ich so, ja, wie können wir als Christen wirklich eine Einheit bieten und da massiv gegen vorgehen und Dinge wirklich verändern, weil wir theoretisch als Christen und Christinnen eine riesengroße Kraft haben sollten, aber das sehr schwierig ist, die zu bündeln und umzusetzen und mal so ein bisschen für Flower Power auf dieser Welt zu sorgen.
Also, ich hatte mir schon, oder ich finde, da ist schon was dran an dem Satz. Also, die Grünen haben ja ganz viele wichtige Themen. Ökologie, Menschenrechte, bestimmt noch was anderes. Soziales haben sie wahrscheinlich auch irgendwo mit drin, wenn man ein bisschen sucht. Aber was ich meine ist, das interessiert ja einfach keine Sau mehr. Damit kannst du niemand mehr hinterm Ofen hervorlocken.
Nee, das Problem ist, dass viele der großen Parteien sich das halt eben auch auf die Flagge schreiben und dass die Grünen sich neu erfinden müssen, weil die halt eben gerade ihre Themen mit Energiewende und blauem Blub, das haben alle anderen halt eben schon abgegriffen und jetzt müssen die Grünen noch mal ein bisschen radikaler werden. Die sind
einfach verflacht. Ja, und weil Leute wie Joschka Fischer einfach so offensichtlich ihre früheren hehren Ideale verraten haben, dass das auch niemand mehr den abkauft.
Ja.
Als Partei. Ja, also... Okay, meine Meinung ist...
Ey, ich finde, wir sollten jetzt nicht zu viel über...
Ich habe doch einen Punkt. Mein Punkt ist der. Ich glaube, dass... oder nimm von mir aus auch das Zentrum von politischer Bildung. Politische Schönheit, so.
Ja.
So, die sagen auch, dass das Problem ist, dass zum Beispiel dieses Stichwort Menschenrechte, das ist eine Utopie gewesen, das ist ein großer Menschheitstraum gewesen, der aber verraten ist. Damit kannst du niemand mehr hinterm Ofen hervorlocken. Weil keiner mehr wirklich daran glaubt. Und deswegen wäre meine Frage, kann es nicht sein, dass die Christen im Prinzip das gleiche Problem haben, nämlich, dass, ich würde spitz formulieren, das stimmt zwar auch nicht ganz, aber ich würde es zumindest mal in den Raum stellen. Kann es sein, dass Christentum nur da funktioniert, wo man, sag ich mal, sich ein neues Problem geschaffen hat, nämlich, dass man über das Jenseits redet. Aber immer dann, wenn Christen anfangen, sich ganz stark im Diesseits zu bewegen, dass es dann auf einmal schwierig wird. Weil nämlich dann genau das Problem kommt, die Menschen müssen irgendwie aus ihrer Lethargie geweckt werden, um hier einen Unterschied zu machen.
Deswegen ist für dich das wichtige Schlagwort Narrativ.
Natürlich.
Dann sag mal.
Ja, also mein Punkt wäre der, dass ich wirklich glaube, dass in dieser Welt oder in unserer Zeit, in unserer westlichen Welt, dass es da keine Narrative mehr gibt, die für die Menschen glaubwürdig sind. So, und wie gerade schon gesagt, ne, also das Zentrum für politische Schönheit, die haben da einen ganz krassen Artikel geschrieben, so einen Leitartikel, wo sie eben auch dann dafür argumentieren, zu sagen, das letzte große Narrativ war eben das Narrativ der Menschenrechte. Und diejenigen, die heute die Fahne der Menschenrechte hochhalten, das sind die gleichzeitig einen ganz brutalen Kapitalismus, Neoliberalismus fahren und es eben in Kauf nehmen, dass eben in der dritten Welt und woanders die Menschenrechte eben ganz brutal mit den Füßen getreten werden und Menschenrechte dann im Prinzip nur noch etwas ist, was die Privilegierten in der westlichen Welt erleben dürfen. Und wenn es dann darum geht, Menschenrechte sollen in andere Länder transportiert werden, dann ist das im Endeffekt sowas wie Krieg. Und Irakkrieg zum Beispiel, da weiß jeder, okay, das ist letztendlich nur eine hohle Sache gewesen. Es ging letztendlich wahrscheinlich um Öl oder sowas. So, also sprich, da ist dann mit Menschenrechten, dem traut man nicht mehr, diesem Narrativ. Weil man vermutet, eigentlich sind andere wirtschaftliche Interessen das, was treibt. Und Menschenrechte ist nur das nette, gut aussehende Plakat, was man vorne drauf klebt, aber hinten dran ist eigentlich ein menschenverachtendes System.
Das ist so. Das Gleiche mit den Christen.
Nein, für mich ist der Punkt...
Kennst du den schönen Spruch von einem aus Südafrika? War das Südafrika? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Afrikaner, der gesagt hat, die Weißen kamen zu uns mit der Bibel, wir nahmen sie, schließen die Augen zum Gebet und als wir sie wieder öffneten, hatten sie unser Land genommen.
Ich glaube, das Wally Soyinka. Dum, dum, ja? Dum, dum. Ja, also müsste Kenia sein.
Kenia.
Ja, also die Weißen hatten das Land und die Schwarzen hatten die Bibel.
Ja.
Dum, ja, ja. Dum. Ja, doch, stimmt. Dann kann man das sagen, dass also das Christentum auch droht, zu so einer Art Plakat zu werden, zu einem Anstrich, um eben vielleicht sogar instrumentalisiert zu werden von anderen Interessen. So, aber jedenfalls, das Problem ist, in dieser Welt gibt es keine Narrative mehr, die wirklich ziehen. Europa, eine ganz krasse Krise. Kommunismus gibt es sowieso nicht mehr. Christentum ist auch eine schwierige Sache. So, welches Narrativ zählt noch wirklich? Und deswegen glaube ich, dass die größte Herausforderung für das 21. Jahrhundert ist, ein Narrativ zu entwickeln, was zieht und was in dieser Welt wirklich Hoffnung bietet.
Das war überhaupt nicht die Frage.
Doch. Die Frage war,
was ist die größte... Du findest, Christen sollen eine neue Narrative finden. Christsein ist eine Narrative.
Ja, aber die Frage ist ja, was für eine... Also guck mal, wir haben zum Beispiel in der letzten oder vorletzten Folge darüber geredet, dass es eben dieses christliche Narrativ von Evakuierungstheologie gibt. So, wenn das Christentum ist, dann haben wir nicht viel gewonnen. So, und jetzt ist die Frage...
Also du meinst, als Christen die richtige Narrative zu finden?
Ja, als Christen müssten wir da mithelfen, ein Narrativ zu entwickeln, was zieht, was in dieser Welt einen Unterschied macht, was Hoffnung vermittelt. Und ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Ja.
Ja. Für mich ist die zentrale Herausforderung der Pluralismus. Und ich glaube, es geht um die Rettung dieser Welt, um die Rettung der Menschheit. Und ich will jetzt keine, nicht irgendwie in eine allgemeine Panikmache einsteigen oder so. Aber das ist nun mal so. Nur noch eben. Wir steuern schon ziemlichen Katastrophen entgegen. Und wenn es in der Bibel heißt, dass Gott daran gelegen ist, die Welt zu retten, dann nehme ich das mal ernst und sage, dann sollten wir als ChristInnen in dieses Projekt Gottes mit einsteigen. Mhm. Und das geht aber nicht allein. Das geht in dieser vielfältigen Welt, in dieser globalisierten und stark verschränkten Welt, so sehr verschränkt wie noch nie zuvor. Nur wenn wir die Frage beantworten, wie schaffen wir es zusammen, an diesen vielfältigen Strängen zu ziehen, auch mit Menschen, die anders ticken, anders glauben, anders leben. Wenn wir dafür nicht Mittel und Wege finden, dann war's das. Also es geht nicht in Isolation, es geht auch nicht, indem wir unsere Suppe kochen und vielleicht unser tolles Narrativ finden, sondern, und das hast du auch nicht gesagt, Jason, du hast schon auch davon gesprochen, dass wir das mitentwickeln. Ich glaube, das waren die Worte, die du gebraucht hast. Also es gilt, in einen großen Dialog einzusteigen und den positiv mitzuprägen, der uns hilft, neue Wege zu finden. Wegzukommen von unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, wegzukommen von der Ungerechtigkeit innerhalb der, Gesellschaften dieser Welt, aber auch auf globaler Ebene zwischen den Ländern. Also all diese riesigen Themen, und ich kann jetzt noch weiter aufzählen, die müssen wir ja bearbeitet kriegen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn wir es schaffen, die Vielfalt, die es nun mal gibt in dieser Welt, als Chance zu nutzen, anstatt noch weiter in die Entzweiung reinzurutschen.
Und jetzt, Faust drauf, bündeln wir drei unsere Superkräfte und dann ist die Welt gerettet.
Nur noch mal eben die Welt retten. Ja, ja, true. Also ein Satz noch. Ich glaube, dass es aber nicht nur um die ganz großen Dinge geht, sondern ich glaube, dass es auch genauso darum geht, was ist mit den Menschen, die für die der nächste Tag, den nächsten Tag überstehen, einfach eine Herausforderung ist. Kinder ins Bett kriegen. Oder was weiß ich, auf der Arbeit, wenn man da ein ungesundes Klima vorfindet, zu sagen, okay, ich muss da irgendwo hoffnungsvoll und optimistisch und zuversichtlich bleiben und so. Das ist genau das Gleiche. Das eine ist eben das große Bild, das andere ist das kleine Bild. Und ich glaube, dass wenn es ein christliches Narrativ geben würde, was zieht, wo wir, glaube ich, dazu aufgerufen sind, das zu formulieren, in Worte zu fassen, dann, glaube ich, muss das beides abdecken, muss für beides relevant sein. Muss die Welt retten, muss aber auch für den nächsten Tag hilfreich sein.
Ja, und das muss dich dazu bewegen, um auch meins nochmal Partei zu ergreifen, auch das Richtige zu tun. Du kannst ja 100-mal das Richtige denken, aber wenn du dann das nicht umsetzt, ist kaputt. Okay, next.
Machen wir noch einen, oder? Noch?
Wieso? Schon so spät?
Wir haben schon eine Stunde.
Ach komm, eine noch. Komm, wir nehmen noch zwei kurze.
Such dir eine aus.
Wir machen noch hier, was interessiert euch gerade theologisch und was lest ihr gerade?
Das war nochmal Joel.
Na, dann hat er zu viel Aufmerksamkeit. Wir wollen hier niemanden verwöhnen.
Es gibt noch also, was war das? Freien euch? Willen, kleines Thema.
Was?
Es gibt noch das Thema des freien Willens.
Gib es nicht.
Also ich sag mal so, der Chris, der hatte noch eine Frage über Charismatik gestellt, die ist aber, glaube ich,
ja, wir haben noch so ein paar große,
auch ganz gut für eine Folge. Deswegen werden wir den Chris demnächst mal einladen.
Ja, Chris, komm doch mal vorbei.
Genau, hat auch schon zugesagt, der kommt.
Und Teufel, Engel, Dämonen und so machen wir auch mal eine eigene Folge.
Genau.
Oh, da schminke ich dir kleine Hörnchen auf der Stirn.
Also okay, ist dann doch eine, machen wir doch eine Joel-Folge draus und machen noch diese beiden Fragen? Oder was interessiert euch gerade theologisch und was lest ihr gerade?
Ich würde das kann man, glaube ich, nochmal gerade kurz machen, so als Abschluss, oder? Ja. Was interessiert euch gerade, was lest ihr?
Also, ich lese gerade gar nichts, habe mir aber neue Bücher bestellt. Und das deckt eigentlich beide Fragen so ein bisschen ab. Ich habe das Gefühl, ich sollte mich mehr mit feministischer Theologie auseinandersetzen. Mhm. Ich möchte in dem Bereich auch ein bisschen fitter sein und da mehr investieren, weil ich ja auch eine Frau bin.
Was hast du dir bestellt?
Momentan habe ich mir von, wie heißt diese Lady da? Die Frau von dem einen Dude da. Mist.
Elisabeth Moltmann-Wedel?
Nein. Nein.
Von der habe ich jetzt ganz viele Bücher.
Wie geil.
Ja. Die hat, was ich halt bei der sehr spannend finde, die hat auch viele Bücher zum Thema Körper, im Körpersein. Mhm. Ja, Körper, der ich bin und so. Und das finde ich sehr spannend. Für mich gerade persönlich auch ein spannendes, interessantes Thema, dieses ich bin mein Körper. So, ne? Also man rede ja gerne über seinen Körper so, als wäre der einfach nur so eine Hülle oder so, aber dieses ich bin der Körper, das bin ich, diese völlige Identifikation und auch was ich aber total schwierig finde und ausrasten könnte, diese Body-Shaming-Geschichte und Diät und hier und da und bla und blub und so, und deswegen finde ich das viel schöner, wenn man finde ich das einfach ein nettes Thema, weil ich das Gefühl habe, ich muss für meine Ansichten da auch nochmal bessere Argumente finden und hoffentlich auch mal in mehr Inspiration für mehr Leute, dass sie auch mal ein bisschen entspannter mit sich selber sind und sich auch selber mögen. Ich habe eine Freundin, die sagt, du bist so begabt, dass du dich selber so mögen kannst. Sie findet, dass das eine besondere Begabung ist, weil wir waren zusammen surfen, muss ich gerade erzählen, war so witzig. Und ich habe diese Neoprenanzüge mega gefeiert, weil die waren total bequem und fühlte sich wie in so einem Superheld-Suit und ich fand das total cool. Und sie halt immer so, ach, der ist so eng und man sieht so fett aus und so. Und ich dachte so, bäm! Ich fand's mega gut. Ja. Und sie war halt sehr fasziniert davon, dass ich das so gut finde. Und genau, das lese ich und das interessiert mich. Und jetzt hier.
Übrigens heißt die Frau Elisabeth Mortmann Wendel, nicht Wedel.
Genau,
nicht Wendel. Vertan. Ja. Leider verstorben. Ja, mal schade.
Ja, die Bücher sind auch älter, aber irgendwie sehr passende und sehr sympathische Themen.
Ja. Elizabeth Johnson finde ich ganz toll. Ist auch eine, ich glaube, katholische Theologin. Ich weiß nicht mehr, was ich von der gelesen habe. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber ist mir dabei auch eingefallen, als du geredet hast.
Hast du die also, mir nicht empfohlen?
Kann gut sein,
ich
ja.
Warte. Das ist auch meine Amazon-Liste.
Ja, She Who Is?
Ja, das gibt's auch irgendwie auf Deutsch. Sowas. Also
ja, ich glaube, so ein Klassiker, ne?
Ja, ja. Okay, ich erhole mich gerade ein bisschen vom Lesen. Ich habe ziemlich viel gelesen für meine bildungswissenschaftliche Prüfung.
Herzlichen Glückwunsch!
Jetzt dürfen wir das sagen. Ihr habt bestanden. Buja, 1A, genau.
Ja, danke. Und da habe ich halt ziemlich viel Didaktik und Pädagogik und Erziehungswissenschaft und sowas gewälzt. War sogar teilweise sehr interessant und erhellend. Aber ich bin doch ganz froh, dass ich es jetzt hinter mir habe und erfolgreich hinter mich gebracht habe. Deswegen habe ich jetzt gerade nicht so das große Bedürfnis, mich wieder auf Lesefrüchte zu stürzen. Aber das kommt bestimmt wieder bald. Ansonsten interessiert mich jetzt gerade ziemlich Verhältnis Christentum-Judentum.
Mhm.
Ja. Auch die historische Perspektive, wie das war mit der Loslösung der christlichen Gemeinschaften von der jüdischen Mutter quasi. Und auch wie Rabbis das sehen, finde ich ein sehr interessantes Thema. Damit setze ich mich zurzeit so ein bisschen auseinander.
Oh, das ist cool, kannst du uns gerne mal erhellen.
Ja.
Erhelle uns, erleuchte uns. Ja, also, ich lese ja nie ein Buch, sondern ich lese immer fünf, mindestens. So immer, ja, ist so.
Du bist toll.
Nein, das ist einfach, das ist so mein, ich kann mich nicht auf eins festlegen, da muss ich immer irgendwie mehrere lesen. Sonst,
gleichzeitig übrigens.
Genau.
Auf so einmal. Parallel
auf einem Tisch und dann.
Er blättert auch gleichzeitig alle um.
Genau.
Aber also nein, ich lese noch den Eberhard Jüngel mit der coolen Studententruppe aus Heidelberg. Hallo Arne. Genau. Das ist ziemlich gut. Und da habe ich auch viele Gedanken her für diese Folge. Welche war das? Pyrotheologie oder was?
Ja. Ja, Pyro
versus. Genau. Da waren Process. Viele Gedanken her. Ja. Also dieses Buch lese ich immer noch. Dann, ich habe jetzt mal Jack Caputo angefangen. Wobei, also ich finde, er schreibt nicht so, also finde ich jetzt nicht so den Zugang. Deswegen ja, weiß nicht, was der Trip Fuller an dem mal so cool findet.
Alle finden Sorry. Ihn cool. Also, das ist einer seiner Liebling-JCs.
Ja, aber irgendwie, ich komme da nicht rein. Deswegen, also, ja.
Ich auch nicht. Ich habe ihn mal gehört.
Genau. Nee, und sonst, also, ich bin sonst aber auch noch ein bisschen bei Dorothee Sölle am Lesen, immer mal wieder, und dem Altizer. Also sprich so, das grobe Thema, was ich gerade so abdecke, ist eben so die Gott-ist-Tod-Theologie. Da eben verschiedene Autoren. Der Eberhard Jüngel ist eben jemand, der versucht, das zu überwinden oder der dann nochmal neue Ansätze reinbringt. Genau, aber Altizer, finde ich, ist auch sehr, sehr lesbar. Dorothee Sölle sowieso. Genau, und ansonsten muss ich jetzt nochmal neu gucken, weil ich habe jetzt gerade noch nicht so die Idee, wo es dann weitergeht. Also, wenn ihr den neuen Scheiß habt, lasst es mich wissen dann.
Ja, und nur damit ihr wisst, dass also wir nicht nur ultra fromm sind, ich war Sonntag auf einem coolen Flohmarkt und ich habe mir das Buch geschnappt, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Das lese ich jetzt
gerade. Ja, sagt's denn? Aktuell. Ah, ich sehe gerade den Faber habe ich auch noch, Prozesstheologie. Dickes Buch, habe ich schon zweimal
versucht. Und davor habe ich die Känguru-Chroniken gelesen, damit wir auch mal gute Bücher hier empfehlen. Ja. Die kann ich sehr empfehlen, sind sehr amüsant. Ja.
So, aber von daher, nö, muss mal gucken. Also ich orientiere mich jetzt schon so ein bisschen neu, was jetzt so das Neue ist, was dran ist. Mal gucken.
Oh, und wenn ihr tolle Romane, also so nicht so Schmutz, sondern so coole Bücher empfehlen könnt, ich freue mich darüber. Ich lese nämlich eigentlich nicht so gerne theologischen Kram, das ist mir zu anstrengend. Das kann ich immer nur ein bisschen lesen. Ich kann da nicht so viel. Deswegen freue ich mich über gute andere Buchvorschläge. Fantasy finde ich auch gut.
Na wunderbar. So, dann haben wir es. Das Wunschkonzert ist hiermit beendet.
Da, 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 da.
Hashtag der Woche.
Ja, voll.
Dann ciao, Baui.
Ach, stopp. Der Nickel hat ja noch geschrieben. Hier, der Michael. Das ist weiter oben oder so. Nee, hier, da. Genau. Der hatte noch die Frage gestellt, wie erklären sich die brutalen Anweisungen Gottes im AT sowie die Vernichtung von Städten und Völkern?
Haben wir da nicht mal eine Folge zu gemacht?
Das wollte ich gerade sagen.
Werbung, Werbung, Werbung.
Checkst du Verband nochmal?
Verband nochmal.
Genau. Hashtag einer vergangenen Woche.
Genau, da haben wir nämlich da intensiv drüber verbaselt. Okay. Richtig. Alles klar, dann packen wir's.
Sayonara.
Ja.
Bis dahin. Macht's gut.
Drück jetzt Stopp.
Oh, ich muss wechseln. Ja. Oh, es gab noch eine Frage. Aber da machen wir auch eine Folge zu. Lieber Tobias, deine Frage zu Engel, Teufel und Dämonen ist super. Machen wir eine Folge drüber.
Habe ich schon gesagt.
Genau. Okay, sorry. Gut, bis dann. Ciao.
Ja.